Wunderschönen guten Abend, alle zusammen. Haben wir einen Klavierspieler unter uns? Ich hätte sehr gerne ein Lied gesungen, aber ich habe mich ein paar Mal umgeschaut. Entweder kenne ich euch nicht oder... Oder wollen wir so versuchen? Ja? Hat jemand einen Vorschlag? Mein ganzes Hoffen ruht allein. Weißt du, welche Nummer das ist vielleicht? Sobald das angestrahlt ist, versuchen wir dann. Ja? Ihr habt eine aus Erfahrung gedichtet. Und ich denke, an jeder von uns kann auch berichten, vielleicht mehr oder weniger, dass er das auch erlebt hat, dass Christus allein der Fels, dass er alleine hält. Das erfahren wir gerade dann, wenn es uns nicht gut geht. Ich habe schon öfter solche Zeiten gehabt in meinem Leben, worüber ich berichten kann, wo ich wirklich nur auf Christus gebaut habe, wo es mir wirklich so ging, wo ich nichts anderes konnte, als nur sagen, Jesus, du bist mein Fels, halte du mich durch. Und er hat es getan. Und deswegen habe ich so von Herzen dieses Lied auch gesungen und mitgesungen und bewusst mitgesungen, dass Jesus wirklich der Fels ist. Jesus allein. Und darum geht das auch jetzt in diesem Text oder in diesem Buch, das wir jetzt miteinander betrachten. Das ist der Römerbrief. Und da geht es, glaube ich, immer wieder, oder ja, so wie ich das festgestellt habe, Es geht immer wieder darum, Jesus Christus allein. In Jesus allein ist die Rettung. Bevor ich den Text lesen werde, den wir heute miteinander betrachten werden, möchte ich noch beten zum Anfang. Lass uns dazu aufstehen. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du uns hier zusammengerufen hast, dass wir um dein Wort hier uns versammeln können und dass wir aus deinem Wort lernen können. Aber wir sind auf den Heiligen Geist angewiesen, dass er uns die Wahrheiten öffnet, dass er uns die Wahrheiten ans Herz legt. Und darum bitte ich dich von ganzem Herzen, lass den Heiligen Geist in unseren Herzen arbeiten und unsere Herzen dazu vorbereiten, damit wir das Wort aufnehmen können. Schenk mir dazu die Weisheit, schenk mir die innere Ruhe dazu und vor allem rede du selber zu uns durch dein Wort. Ja, Jesus, segne du uns hier miteinander, segne auch die Geschwister, die heute nicht dabei sind und bewahre sie in deinem Frieden und ja, sei du mit ihnen. Ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deine Gegenwart heute Abend. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, wir sind in Römer Kapitel 10, ab Vers 12 bis 21. Kann einer sich erinnern, vielleicht an ein Stichwort, was wir letzten Mittwoch betrachtet haben? Da waren so zumindest zwei Verse, die so prägnant waren, die mehr oder weniger bekannt sind und die eine tiefe Aussage haben vom letzten Mal. Ich habe den Vorteil, ich habe die Bibel vor Augen, aber ich glaube, einige von euch haben auch Bibeln. Die Jungs haben wahrscheinlich den Text nur von heute ausgestrahlt. Warum ging es das letzte Mal? Es ist natürlich, sind komplizierte Texte, gerade von Paulus. Aber nur in Erinnerung zu rufen, letzte Mal haben wir einen Vers gelesen, Christus ist des Gesetzes Ende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Und das war das ganze Thema, letzte Mal, dass Jesus ist derjenige, der rettet. Und zwar unabhängig, ob man zum Volk Gottes gehört, zu Juden gehört oder auch nicht. Da in diesem Abschnitt überhaupt, ab Kapitel 9, da versucht Apostel Paulus einfach zu erklären, dass es nicht mehr darauf ankommt, ob du ein Jude bist oder nicht Jude, sondern es kommt nur darauf an, ob du an Jesus Christus glaubst oder nicht. Und den Abschnitt, den wir heute lesen, das wird auch darum gehen, ja, dass auf Christus allein ruht die Gnade oder Jesus allein gibt die Gnade oder die Errettung. Und auch zum anderen will er hier in diesem Abschnitt heute klar machen, dass eigentlich die Juden selbst schuld sind, dass sie Jesus nicht da schon als ihren Messias anerkannt haben. Ich lese erstmal den Text. Römer 10, 12 bis 21. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Joel 3, Vers 5. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht in Jesaja 53, Vers 1, Herr, wer glaubt unseren Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben sie es nicht gehört? Doch. Es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schal und ihr Wort bis an die Enden der Welt, im Psalm 19, Vers 5. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose in 5. Mose 32, 21, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt zu sagen, Jesaja 65, Vers 1, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Zu Israel aber spricht er in Jesaja 65, Vers 2, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Wie gesagt, im Abschnitt davor, da hat Apostel Paulus einfach erklärt, dass weder Juden noch die Heiden irgendwie das Heil erlangen konnten. Er hat klar gemacht in Kapitel 9, Vers 10 und weiter, dass die Juden haben durch die Gerechtigkeit, durch die Gesetzesgerechtigkeit haben versucht, das Heil zu erlangen. Denn Mose sprach auch, er hat gesagt, wer das Gesetz tut, dadurch wird er leben. Nur die Juden als Volk, die haben einfach bewiesen, dass es unmöglich ist, aufgrund des Gesetzes in den Himmel zu kommen oder aufgrund des Gesetzes errettet zu werden. Und auf der anderen Seite erklärt er, dass die Heiden eigentlich, die haben gar nicht danach getrachtet. So, jetzt in einfachen Worten, seitdem der Sündenfall geschehen ist, da gingen die Menschen einfach ihre Wege und die haben nichts nach Gott gefragt. Also weder die Juden noch die Heiden, die haben das erlangt. Nur die Juden, die haben sich ja, auf das Gesetz berufen. Die haben sich darauf berufen, dass sie das auserwählte Volk sind, dass sie zu Gott gehören und dass sie irgendwie besser sind als die Heiden. Nun, Apostel Paulus, der widerlegt hier und sagt, sie können sich eigentlich nicht darauf berufen, denn sie haben den, von dem eigentlich das ganze Gesetz handelt, den haben sie eigentlich abgelehnt. Den haben sie nicht anerkannt. Und das ist derjenige, der eigentlich das Gesetz erfüllt hat. Und das ist der Vers, den ich vorher erwähnt habe. Christus ist das Gesetzesende, wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Eigentlich die Juden, die haben das Gesetz und die mussten aus dem Gesetz erkennen, das Gesetz irgendwo hat ein Ziel oder ein Ende, eine Erfüllung. Und das ist Jesus Christus. Die haben eigentlich auf ihn gewartet und die warten auf ihn immer noch, nur den haben sie abgelehnt. Also die konnten nicht errettet werden. Das hat Apostel Paulus erklärt und dann sagt er eigentlich im Vers 9, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Dann zieht er wie so ein Schlussstrich und sagt, es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern es kommt darauf an, wenn du Jesus als deinen Herrn, wenn du Jesus als den Erlöser, als den Messias anerkennst, so wirst du gerettet. Eigentlich diesen Text, den wir heute betrachten, ab Vers 12, das ist eigentlich auch wie so eine kurze Zusammenfassung oder ein Schlussstrich über den Text davor. Denn es heißt hier, es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Also in Bezug auf die Errettung, sind alle Menschen vor Gott gleich. Es gibt ab da, wo Jesus gekommen ist, es gibt keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Jeder kann nur durch Jesus Christus errettet werden. Denn Jesus hat diesen Zaun, diese Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden, den hat er hinweggetan. Apostel Paulus erklärt das noch ein bisschen deutlicher und ausführlicher in Epheser 2. Ist auch eine sehr schöne Stelle, die auch der Gemeinde, die in der Gemeinde, wo die Juden und Nichtjuden zusammenlebten, einfach einen Mut gab oder die Ermutigung gab, miteinander Gott zu dienen. Epheser 2, Verse 14 bis 18. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft, durch das Opfer seines Leibes. Hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nah waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Hier erklärt er nochmal deutlicher, in Jesus Christus alles zusammen. Und zwar nur in Jesus Christus. Es gibt weder Juden noch Griechen. Und deswegen, ich persönlich, ich verstehe heute oder in unserer heutigen Zeit nicht ganz die Diskussion, wenn so geäußert wird, so, da sind die Juden Christen, Judenmission, dass man die Juden also betrachtet als was, ja, als was Besonderes. Ja, die Bibel spricht nach der Erwählung nach oder nach der, Gott hat sie als Volk erwählt, sind die was Besonderes, was anderes. Aber in Bezug auf die Errettung, die sind nichts Besonderes. Die sind genauso wie ich und du. Genauso wie die Heiden. Und da sagt dieser Text und der Apostel Paulus wendet hier mehrere Kapitel dazu ein, um zu sagen, eigentlich nur in Jesus Christus. Ob das ein Jude ist oder Heide, das spielt gar keine Rolle. Alle werden nur durch den einen erlöst werden. Und es gibt nur einen Weg zur Erlösung. Es gibt nur einen Weg zur Erlösung. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, auch eine bekannte Stelle. In keinem anderen ist das Heil, auch in kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollten. Nur ein Weg, nur ein Name gegeben, nur durch einen Menschen kann man, oder durch einen kann man errettet werden, und das ist Jesus Christus. In 1. Korinther 3, Vers 11, es ist auch ein Vers, der einem, der im Glauben zweifelt, der im Glauben irgendwo in Wanken gerät, der sollte unbedingt immer wieder diesen Vers lesen. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein Grund für alle. Und wenn ich auf diesem Grund stehe, es gibt keinen anderen Grund, dann erträgt mich, erhält mich. Und das ist Jesus Christus. Es heißt hier, es ist über alle derselbe Herr, der reich für alle, die ihn anrufen. Sein Opfer reicht für alle, ein für alle Mal, ein für alle Sünden. Auch wenn unsere Sünden blutrot wären, könnt ihr die waschen. Jesus Christus ist reich für alle. Sein Opfer ist groß genug, um jede Sünde und jeden Menschen zu reinigen, jeden Menschen zu erretten. Und er macht auch alle, die ihn anrufen, reich. Reich, indem wir als Erben des Königs genannt werden, indem wir die Macht bekommen, seine Kinder zu heißen, indem wir den inneren Frieden bekommen, indem wir keine Ängste haben, was nach dem Tod kommt. Viele Menschen, die glauben an nichts nach dem Tod, und zwar aus dem einen Grunde, weil sie Angst haben, sich darüber Gedanken zu machen, ob da was ist nach dem Tod oder nicht. Wir sind reich. Wir brauchen uns keine Angst machen. Wir sind von der Angst befreit, was nach dem Tod kommt oder nicht. Es kommt was. Und zwar Jesus Christus und wir in seiner Herrlichkeit. Er macht uns reich. Er macht alle reich. Und es heißt in Vers 13 hier, denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Unabhängig davon, zu welchem Volk er gehört, ein jeder darf ihn anrufen und er wird errettet. In den nächsten zwei Versen, da erklärt er eigentlich, so habe ich es zumindest verstanden, einfach den Weg zum Glauben. Wie kommt man eigentlich zum Glauben? Oder wie geschieht das in einem Menschen, dass er zum Glauben kommt? Und das macht Paulus in seiner in ein bisschen interessanter Weise, dass er erstens in so einer Art Fragestellung das macht und zweitens, er macht irgendwie das rückwärts. Wir lesen erstmal die Verse 14 und 15. Wir sollten sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben. Wir sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben. Wir sollen sie aber hören ohne Prediger. Wir sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden. Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Er spricht hier immer noch über die Juden und sagt, wie sollen sie denn glauben? Oder wie sollen sie den anrufen, wenn sie an ihm gar nicht glauben? Die neue Genfer Übersetzung, die drückt das ein bisschen anders aus, vielleicht sogar ein bisschen deutlicher und auch nicht in der Fragestellung. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihm glaubt. An ihm glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Also Gott hat alles vorbereitet. Gott hat alles geschaffen, damit ein Glaube entstehen kann. Er hat die Prediger vorbereitet, er hat die ausgesandt, damals die 12 Apostel. Die könnten hören, die könnten verstehen, die könnten glauben und auch ihn anrufen oder zu ihm gehören. Gott hat seinerseits alles vorbereitet. Nur Israel nimmt das nicht an. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Evangelium? Nicht alle. Das heißt, Gott hat seinerseits alles vorbereitet, aber nicht alle nehmen das an. Und da spielt er hier wieder auf die Juden und sagt ihnen, ja, die haben es nicht angenommen. Die hätten eigentlich verstehen müssen. Und das ist ihre Schuld. Das ist nicht, weil sie nicht die Möglichkeit hatten, sondern die haben es einfach nicht angenommen. Und dieser Vers 16, der sagt auch noch aus, ein Gedanken, der sehr wichtig für uns ist, nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Dadurch, dass das Gott, die gute Botschaft, dass Gott Jesus geopfert hat, zwingt er keinen Menschen, für ihn sich zu entscheiden. Sondern Gott hat alles vorbereitet, alles gegeben und hat gesagt, komm und nimm das in Anspruch. Und ein jeder Mensch darf sich entscheiden. Das liegt in unserer Entscheidung, ob wir das annehmen oder wir das ablehnen. So wie das Volk Israel gemacht hat. Die haben es abgelehnt als Volk. Haben sich natürlich viele Juden auch dazu bekehrt. Und die erste Gemeinde entstand auch aus den Juden. Aber sie als Volk, die haben Jesus abgelehnt. Vers 17, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Das ist ein Vers, der eigentlich die zwei Verse davor so zusammenfasst in einer kurzen Fassung. Und eigentlich der Schwerpunkt dieses Gedanken. Der Glaube kommt aus der Predigt und Predigt kommt durch das Wort. Also der Glaube kommt aus dem Wort Christi, aus dem Wort Gottes. Wie entsteht eigentlich der Glaube? Der Glaube entsteht, ein rettender Glaube entsteht nicht aufgrund irgendwelchen Erfahrungen, nicht aufgrund irgendwelchen Vorbilder, nicht in irgendwelchen Umständen, sondern ein rettender Glaube, der entsteht aufgrund des Wortes Gottes. Wo der Mensch das Wort Gottes das Wort Christi hört, versteht und sich dafür entscheidet, das ist der rettende Glaube. Der Glaube, der einem aufgezwungen wird, der Glaube, den vor einigen Jahrhunderten vielen Menschen aufgezwungen wurde, damit sie überhaupt zum Volk gehören, wenn wir an Kreuzritter oder es gab ja in Russland, glaube ich, so eine Massentaufen, wo die Leute alle zum Christentum erklärt waren. Das war irgendwo zweckmäßig. Die mussten Christen werden, die mussten glauben, weil sie eben zu diesem Volk gehören sollten oder weil sie eben überleben wollten. Viele glauben, vielleicht weil sie irgendwelche schlechte Erfahrungen gemacht haben, und dann haben sie aus Not zu Gott gerufen, aber eigentlich vielleicht nicht verstanden, was die Sache ist. Ist auch kein rettender Glaube. Dieser Text sagt, der rettende Glaube entsteht aus dem Wort Christi. Durch das Predigen, durch die Botschaft bringen. Predigen in diesem Fall heißt, oder Prediger heißt, derjenige, der die Botschaft bringt, derjenige, der die Botschaft erklärt. Ein bekanntes Beispiel aus Apostelgeschichte 3, meine ich, von dem Kämmerer aus Äthiopien. Das war ein Mann, der gottesfürchtig war, der nach Gott gesucht hat. Und der saß und las die Bibel, das Alte Testament. Er glaubte eigentlich an Gott. Aber das hat ihn bis dahin nicht gerettet. Sondern da muss ein Jünger dahin gehen, den Gott auch hingeschickt hat. Und da lesen wir, der hat sich dazu gesetzt und der hat ihm einfach erklärt, die Botschaft. Er hat ihm gepredigt, er hat ihm die Botschaft geöffnet, damit er versteht, worauf es ankommt. Und da, wo er es verstanden hat, da sagt er, komm, lass mich taufen. Dann hat er sich für Jesus entschieden. Dann hat er geglaubt und dann hat er so geglaubt, dass ihm der Glaube auch gerettet hat. Also der Glaube kommt aus dem Wort Gottes und nicht aus irgendwelchen anderen Umständen. Eine Predigt, und das gilt auch besonders für diejenigen unter uns, die am Wort dienen, eine Predigt, die den Glauben bewirken sollte, die soll auch aus dem Wort Gottes hervorgehen. Nur eine Predigt, die Christus im Zentrum hat, nur eine Predigt, die Christus beinhaltet, kann einen Glauben hervorbringen, der rettet. Man kann sehr gute Vorträge halten, man kann über viele Themen reden, aber man kann leider auch sehr schnell auch von Jesus als Zentrum, von Jesus als dem Erlöser abweichen, und da wird auch keinen Glauben hervorbringen, der eigentlich rettet. Vielleicht ist das auch der Grund, ich will jetzt nicht schwarz malen, vielleicht ist das der Grund, dass heutzutage so wenige Menschen sich bekehren. Weil wir haben wirklich sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Predigten zu hören, sehr viele Vorträge zu hören, aber merken wir, dass dafür, dass wir so viel hören können, so viele Menschen sich wirklich bekehren. Vielleicht ist das für uns gerade als Prediger mal ein Anstoß zu denken, ja, worauf gründe ich meine Predigt? Worauf kommt es bei mir an, wenn ich das Wort Gottes in die Hand nehme, wenn ich das Wort Gottes weitergebe? Christus im Zentrum, nur das Wort Christi kann einen Glauben hervorbringen, der auch rettet. In den nächsten Versen, als ob Paulus sucht, irgendeine Entschuldigung für das Volk Israel zu finden, dass sie irgendwo nicht schuld dran sind, dass sie nicht geglaubt haben. Ich frage aber, haben sie es nicht gehört? Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schal und ihr Wort, bis an die Enden der Welt. Er fragt, haben sie vielleicht gar nicht gehört? Haben sie vielleicht nicht die Möglichkeiten? Und doch, er benutzt hier einen Vers aus Psalm 19, wo da beschrieben wird, einfach die Größe Gottes in der Natur. Er sagt, selbst die Natur offenbart den großen Gott. Und die Juden sowieso, die sollten alle Erkenntnis haben. Die sollten das gehört haben. Denn selbst die Natur schreit davon so laut. Und ihre Stimme, auch auf der anderen Seite, die Stimme derer, die Jesus Christus verkündigen, die war schon wirklich in alle Lande. Da, wo der Brief, Römerbrief geschrieben worden ist, war wirklich schon sehr verbreitet in der damals bewohnten Welt, war überall über Jesus gesprochen. Wir lesen, wenn wir Evangelien lesen, da hieß es, und er wurde bekannt in der ganzen Gegend. Überall, wo Jesus war, wurde bekannt. Jesus kam selber zu ihnen, er wirkte viele Wunder unter denen, er hat viel gesprochen zu denen, die haben es einfach gehört. Das war so laut, dass sie das einfach nicht überhören konnten. Also, die haben es gehört. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Mose, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchen und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Ich fragte, haben Sie vielleicht nicht verstanden? Gut, Sie haben gehört, aber haben Sie vielleicht nicht verstanden? Und da benutzt er hier wieder ein alttestamentliches Wort, wo Mose in seinem Lied einfach ausdrückt, wenn das Volk Israel sich von Gott abwendet, da wird er das Volk einfach eifersüchtig machen auf die Heiden. Weil die Heiden eigentlich Gott annehmen werden. Weil eigentlich diejenigen, die für Juden ein unverständiges Volk war, ein dummes Volk war, die eigentlich Gott gar nicht begreifen konnten, die haben einfach auf einmal angenommen. Die sind auf einmal Gottes Kinder, die nennen sie Gottes Kinder auf einmal. Er sagt hier, ich will euch eifersüchtig machen. Ich will euch zornig machen, dass sie einfach ja, auf sich selber böse sind, dass sie das einfach nicht verstehen wollen. Und er preist hier einfach und sagt, Gott ließ sich finden von denen, die ihn auch gar nicht gesucht haben. Selbst die Heiden, selbst die Unverständigen, die haben es verstanden und die haben es angenommen. Um wie viel mehr sollten die Juden das verstanden haben, die doch das Wort, die Berufung hatten, die ja alle Voraussetzungen hatten, um das zu verstehen. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht. Und hier nimmt er wieder ein alttestamentliches oder ein prophetisches Wort und bringt einfach auf den Punkt. Gott streckt seine Hände nach diesem Volk aus, den ganzen Tag, das heißt ständig, er wartet nur noch, dass die antworten. Der sagt, das ist einfach ein Volk, das ständig widerspricht und das sich nichts sagen lässt. Also mit anderen Worten, die sind selbst schuld, dass sie das abgestoßen haben. Die haben eigentlich gar keine Entschuldigung. Aber Gott, der stoßt sein Volk nicht ab, auch wenn sie ungehorsam sind, auch wenn sie sich nichts sagen lassen. Und trotzdem streckt er seine Hände aus und sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jeder darf kommen. Auch die Juden sind berufen. Auch die Juden sind errettet oder können errettet werden durch Jesus Christus. Und auch im nächsten Abschnitt ab Kapitel 11 oder im Kapitel 11 am Anfang wird nächsten Mittwoch auch darum gehen, dass Gott eigentlich sein Volk in dem Sinne nicht abgestoßen hat. Er fängt auch so mit seiner Frage an. Ich frage nun, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Und da denke ich mir, dass wir nächstes Mal hören oder nächsten Mittwoch hören werden, was heißt das eigentlich, Gott hat sein Volk nicht verstoßen? Was heißt das für uns? Aber hier, was ich aus diesem Kapitel, aus diesem, was wir davor gelesen haben, was ich sehen kann, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Die haben immer noch die Möglichkeit, den als Messias anzuerkennen. Und dann gehören sie zu der Gemeinde des Herrn. Dann gehören sie zu ihm. Da werden sie wahrhaftig seine Kinder heißen. Ein jeder, der ihn annimmt. Ich möchte zum Schluss noch kurz zusammenfassen. Es hieß am Anfang, dass bei Gott alle Menschen sind Kandidaten für den Himmel. Wie Juden, so auch die Heiden. Ein jeder darf kommen, ein jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wir haben auch gesehen, dass dass Apostel Paulus hier eigentlich bewiesen hat, dass die Juden eigentlich selbst schuld sind, dass sie Jesus nicht angenommen haben. Dass sie eigentlich das bewusst getan haben. Sie hätten sehen müssen, sie hätten erkennen müssen, aber die haben Jesus abgelehnt. Und wir haben gehört, dass der Glaube, der rettet, der kommt aus dem Wort Gottes. Der kommt durch die Predigt aus dem Wort Gottes. Ja, ihr Lieben, besonders die Prediger unter uns, lasst uns Prediger werden, die Jesus im Mittelpunkt haben, die auf dem Wort Gottes gegründet sind, damit unsere Predigten auch Glauben schaffen können, der auch rettet. Israel hat Jesus abgelehnt, aber Gott hat sie immer noch der streckt immer noch seine Hände aus den ganzen Tag und nimmt einen jeden an, der an ihn glaubt. Es ist auch für uns vielleicht zum Schluss noch eine kleine Warnung. Lasst uns auf diese Erfahrung auch lernen. Auf der Erfahrung des Volkes Israel. Die meinten, die lebten mit Gott. Die meinten, die gehören zu Gott. Aber die waren halsstarrig. Die waren nicht mehr hellhörig auf sein Wort. Und in derselben Gefahr, denke ich, stehen wir als sein Volk. Wir gehören zu ihm. Aber wir können mit der Zeit einfach nicht mehr hellhörig zu sein auf sein Wort. Lass uns einfach auf seine Botschaft hellhörig werden, damit sie uns zum Guten verändert. Amen.